Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
In diesen Minuten konstituiert sich der Nationale Rat gegen sexuelle Gewalt gegen Kinder. Wie könnte eine wirksame Strategie aussehen? Das besprechen wir gleich mit Ursula Scheele vom Petzer-Institut für Gewaltprävention. Politische Bildung fristet an beruflichen Schulen ein Schattendasein. Warum eigentlich und wie ließe sich das ändern? Das fragen wir ebenfalls heute bei Campus und Karriere und schauen uns an, was Familienunternehmen, die größten Arbeitgeber in Deutschland, unternehmen, um Fachkräfte zu werben. Ich bin Thekla Jahn. Willkommen zum Bildungsmagazin. Die Zahl ist erschreckend. Jedes Jahr werden 10.000 Mädchen und Jungen in Deutschland Opfer sexueller Gewalt und die Dunkelziffer ist groß. Es sei davon auszugehen, dass in jeder Schulklasse 1 bis 2 Kinder Opfer von sexueller Gewalt sind. Das hat der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, unlängst deutlich gemacht, als die aktuelle Studie des Deutschen Jugendinstituts veröffentlicht wurde. Heute Morgen im Deutschlandfunk forderte er deshalb eine Sensibilisierungskampagne ähnlich der Anti-AIDS-Kampagne. Wir sprechen jetzt mit Ursula Scheele vom Petzer-Institut für Gewaltprävention in Kiel. Frau Scheele, eine Sensibilisierungskampagne, ist das eine gute Idee, der richtige Weg, den Johannes Wilhelm Röhrig gefordert hat?
Ja, auf jeden Fall. Wir unterstützen die Idee auch sehr, aber wir weisen von vornherein immer auf darauf hin, dass Sensibilisierung oder Tabubruch alleine überhaupt nicht reichen. Wir brauchen ein System von qualifizierten Fachberatungsstellen, die dann die konkrete Arbeit auch leisten. Und wir brauchen vor allen Dingen Institutionen, Vereine und Einrichtungen, die top-down die Schutzkonzepte, die dazu passen, dann auch implementieren.
Wie sollten denn diese Schutzkonzepte genau aussehen? Also was für Angebote brauchen wir an Schulen, in Kitas, an Hochschulen?
Also es ist ja glücklicherweise so, dass in vielen Einrichtungen das schon Pflicht ist. Die müssen schon Schutzkonzepte haben, aber wir bemerken in der Praxis immer wieder, dass sie häufig nicht gelebt werden, dass sie im gelben Ordner stehen oder im QM-Handbuch, dass aber die Mitarbeitenden häufig die einzelnen Bausteine nicht gut genug verinnerlicht haben und das Schutzkonzept nicht mit Leben gefüllt ist. Das ist wichtig. Ein Schutzkonzept einzuführen ist ein längerer Prozess und auch ein Prozess, der nie aufhört. Der muss immer wieder neu angeschoben werden, weil es gibt ja immer wieder neue Mädchen und Jungen in den Einrichtungen und immer neue Mitarbeitende.
Sie sprachen von Bausteinen für ein Schutzkonzept. Wie müssten die Bausteine gestaltet sein? Was für Bausteine sind notwendig?
Also wir brauchen ganz klar Fortbildungs- und Präventionsangebote und zwar für alle, die in der Einrichtung tätig sind oder die betreut werden in den Einrichtungen. Es braucht ein Beschwerdemanagement, wir brauchen ein Verhaltenskodex, wir brauchen aber auch ein sexualpädagogisches Konzept. Wir brauchen Maßnahmen der Partizipation, also die Mädchen und Jungen müssen beteiligt werden, aber natürlich auch die Mitarbeitenden. Und über allem steht immer das Schlagwort Kinderrechte. Also Kinderrechte müssen bekannt sein, müssen akzeptiert sein und müssen gefördert werden.
Sie sagen, Kinderrechte müssen bekannt sein. Das heißt ja vor allem für die Kinder. Sie müssen wissen,
ja, genau,
welche Rechte sie haben.
Genau, die müssen ihre Rechte kennen und sie müssen wissen, an wen sie sich konkret wenden können, wenn ihre Grenzen verletzt werden, wenn ihre Rechte nicht gewahrt werden. Und das bedeutet, dass es eigentlich in jeder Einrichtung nicht nur so einen kleinen Beschwerdekasten geben sollte, sondern überall in jeder Klasse, in jedem Raum ein Plakat hängen müsste. Das sind die konkreten Personen, an denen du dich wenden kannst, wenn du Probleme hast im Bereich sexueller Missbrauch, aber natürlich auch in anderen Fällen von Kindeswohlgefährdung. Und da brauchen wir halt ein doppeltes System. Wir brauchen eine Beschwerdestelle, die intern direkt, gerade für kleinere Kinder oder mit Kindern mit Behinderung ansprechbar ist. Aber wir brauchen auch neutrale externe Fachberatungsstellen und Beschwerdestellen, wo man sich beschweren kann, wenn in der Einrichtung selbst etwas schiefläuft.
Diejenigen, die Sie jetzt ansprechen oder im Auge haben, das sind die Kinder, die ihre Kinderrechte bereits kennen oder die sich trauen, etwas zu sagen. Was ist mit den Kindern, die sich nicht trauen oder ihre Rechte nicht kennen, die nicht wissen, was nicht rechtens ist? Da sind ja besonders die Kita-Kräfte, die Lehrer gefragt. Sind die denn immer adäquat für ihre Aufgaben ausgebildet?
Da sprechen Sie einen ganz, ganz wichtigen Punkt ein. Wir sind der Meinung, dass das schon in die Ausbildung aller Fachkräfte gehört, also von Erzieherinnen, von Lehrkräften, von Menschen in der Behindertenhilfe. Das muss eigentlich in der Ausbildung bereits verankert werden. Das ist so gut wie nirgendwo der Fall bisher. Das sind also noch sehr große Lehrstellen. Und die Lehrkräfte müssen einfach befähigt werden, handlungskompetent zu werden. Also sie wissen häufig schon um das Thema sexuellen Missbrauch Bescheid, aber sie wissen häufig nicht, wie sie adäquat Kinder ansprechen können und wie, wenn sie die Vermutung haben, dass etwas in dem Bereich falsch läuft und Kinder belastet sind, müssen sie in der Lage sein, ein guter Landeplatz für die Kinder zu sein, also offen zu sein, kompetent zu sein, sich von dem Thema auch nicht gleich verschrecken und verunsichern zu lassen. Das erleben wir leider bisher immer noch sehr häufig. Und da braucht es eben ein System, was diese Fachkräfte unterstützt, was sie berät, was sie coacht, wenn sie mit konkreten Einzelfällen zu tun haben, weil das ist eine schwierige Angelegenheit ist immer.
Sie sprachen die Schutzkonzepte an. Sie sprachen auch an, dass sie sehr unterschiedlich sind in den unterschiedlichen Einrichtungen. Wäre es sinnvoll, Schutzkonzepte gegen sexuelle Gewalt gegen Kinder zu vereinheitlichen in Deutschland oder so eine Art Zertifizierung für Schutzkonzepte einzuführen?
Ja, das ist eine spannende Idee. Ich finde auch, dass es gewisse Bausteine gibt, die verbindlich sein sollten, aber wie so oft im pädagogischen Bereich ist der Weg das Ziel. Also die Implementierung und die Ausgestaltung des Schutzkonzeptes ist ein Prozess. Also es reicht nicht, sich irgendein gutes Konzept von einer anderen Einladung aus dem Netz zu holen oder vom Träger der Einrichtung verbindlich gesagt zu bekommen, so macht ihr das jetzt. Das muss immer wieder angepasst werden auf die konkreten Bedürfnisse und Belange der Mädchen und Jungen dieser speziellen Einrichtung, auf die Rahmenbedingungen, auf die Vorerfahrungen der Fachkräfte und es muss unten bei den Kindern ankommen.
Nun hat sich vor wenigen Minuten der Nationale Rat gegen sexuelle Gewalt konstituiert. Was erwarten Sie sich von diesem Nationalen Rat?
Wir erwarten uns, dass es noch mehr Rückenwind gibt und noch mehr politische Aufmerksamkeit. Wir haben ja durch die Einrichtung des UBSKM und die runden Tische schon gemerkt, dass viel in Bewegung geraten ist, auch viel systematisch in Bewegung geraten ist. Da sind ganz wichtige erste Schritte gemacht. Aber bevor das jetzt im föderalen System, wir haben also im Bildungsbereich Föderalismus, und bis das sich runterdekliniert auf jedes Bundesland und dann auch wieder in jede Einrichtung, ist das ein weiter Weg und der geht einfach nicht ohne Ressourcen. Also wir brauchen personelle, finanzielle, räumliche Ressourcen, damit diese Projekte, die es ja gibt, also es muss ja nicht alles neu erfunden werden, es gibt Schutzkonzepte, es gibt Präventionsangebote unterschiedlichster Art, aber die allerwenigsten Kinder profitieren bisher davon. Von daher, was Sie eingangs sagten, dass ähnlich wie bei den Mitteln, die für AIDS zur Verfügung gestellt worden sind, dereinst, als die großen Kampagnen gelaufen sind, kann ich nur unterstreichen, dass sexueller Missbrauch ist ja epidemisch quasi, also es sind so viele Mädchen und Jungen betroffen, dass es wirklich ein großes Problem ist, aber man kann dem auch wirklich nur begegnen, wenn es über Kampagnen hinausgeht. Also Kampagnen ist das eine, aber wir in den Fachberatungsstellen sagen halt auch immer, wir brauchen auch die entsprechenden Ressourcen dazu, um die konkrete Arbeit wirklich zu tun.
Also Unterstützung nachhaltig, damit sexuelle Gewalt gegen Kinder keine Chance hat. Das fordert Ursula Scheele vom Petze-Institut für Gewaltprävention in Kiel. Bund und Länder haben sich im Sommer geeinigt, die Mittel aus dem Hochschulpakt künftig dauerhaft bereitzustellen. Das bedeutet, ab 2021 fließen jährlich rund 1,8 Milliarden Euro in die deutschen Hochschulen. Für Rheinland-Pfalz, runtergebrochen, heißt das konkret, die dortigen Hochschulen erhalten pro Jahr 140 Millionen Euro, je zur Hälfte von Bund und Land. Doch weil das Mainzer Wissenschaftsministerium für sich behält, wie das Geld auf die einzelnen Institutionen verteilt wird, geht an der Uni Mainz, es ist die größte im Land, die Angst um, dass 400 befristet Beschäftigte gehen müssen. Deshalb hat sich jetzt eine Initiative Zukunftsvertrag gegründet und sie schlägt Alarm. Unterstützt wird sie von knapp 900 dauerhaft Beschäftigten, darunter viele Professoren. In einem offenen Brief an Ministerpräsidentin Malu Dreyer fordert die Initiative, dass deutlich mehr in Lehre und Studienbegleitung investiert wird. Anke Petermann mit den Einzelheiten.
Einen schönen guten Morgen zusammen. Dominik Schuh, Mitarbeiter im Projekt Akademische Integrität, begrüßt 10 Interessenten im Kursraum der Mainzer Uni-Bibliothek. Es geht um das richtige Arbeiten mit fremden Ideen, um das korrekte Zitieren, Belegen und Verweisen und um gefährliche Grauzonen.
Man kann viele Ängste auffangen. Aus dem Eindruck der Arbeit kann man sagen, dass es eine sehr wirksame Maßnahme ist.
Die Workshops von Dominik Schuh stehen allerdings vor einer ungewissen Zukunft, ebenso die seines Kollegen Daniel Alles. Der Kulturanthropologe unterrichtet seit 7 Jahren wissenschaftliches Schreiben. Damit soll er Studierende bei der Stange halten. Ob ihre Teilzeitstellen demnächst auslaufen oder entfristet werden, wissen die beiden Uni-Mitarbeiter nicht.
Die Förderung kommt durch den Qualitätspakt Lehre zustande, der noch bis Ende kommenden Jahres läuft, bis 31. Dezember 2020. Dann endet diese Förderung und soll fortgesetzt werden durch den Zukunftsvertrag. Allerdings gibt es gewisse Interpretationsspielräume. Die Bundesministerin sagt, dass für sie vor allem der Faktor Qualität dazugehört. Das heißt, die Art und Weise, wie Lehre eigentlich ausgestaltet wird, die soll durchaus mitfinanziert werden. Das Landesministerium dagegen hat eher anscheinend die Meinung, dass Dinge, die mit Qualität zusammenhängen, weiterhin als Projekte stattfinden können.
Das hieße, dass Angebote wie Studienorientierung, Beratung und Coaching nicht mit den rasant gewachsenen Kapazitäten mithalten würden. Das jedenfalls haben Beschäftigte der Uni Mainz einem Vortrag des Ministers von der SPD entnommen. Konrad Wolf will sich derzeit nicht äußern. Die Gespräche mit den Hochschulen seien auf der Zielgeraden, heißt es in einer Pressemitteilung. Und weiter?
Das Wissenschaftsministerium ist zuversichtlich, bis Anfang Dezember eine gute Lösung zu finden, welche die sehr unterschiedlichen Interessenlagen aller Hochschulen möglichst weitgehend zusammenführt. Das bestehende Volumen des aktuell auslaufenden Hochschulpakts von 140 Millionen Euro wird den rheinland-pfälzischen Hochschulen auch weiterhin in Gänze zugutekommen.
Doch genau daran zweifelt die Initiative Zukunftsvertrag. Daniel Alles.
Wir vermuten, dass in Rheinland-Pfalz bestimmte Entfristungsinitiativen, die es in der Vergangenheit gegeben hat, jetzt auf den neuen Zukunftsvertrag angerechnet werden. Und das würde eben bedeuten, dass die Mittel bedeutend kleiner werden, die zur Verfügung stehen. Und das könnte dann am Ende natürlich heißen, dass es nicht für alle reicht, die momentan in Mainz, aber auch in Rheinland-Pfalz beschäftigt sind.
Tatsächlich teilt das Ministerium schriftlich mit.
Im Vorgriff auf die Verstetigung des Pakts hat die Landesregierung 41,5 Millionen Euro an Landesmitteln verstetigt.
Längst getätigte Investitionen wolle das Ministerium also auf den geplanten rheinland-pfälzischen Eigenanteil für alle Hochschulen des Landes anrechnen, das mutmaßen und kritisieren auch die dauerhaft beschäftigten Unterstützer der Initiative Zukunftsvertrag in ihrem offenen Brief an die Mainzer Ministerpräsidentin. Warum die fast 900 Unterzeichner Malu Dreyer und nicht ihren zuständigen Fachminister und Parteifreund ansprechen, begründet Initiator Andreas Frings vom Historischen Seminar so.
Der sogenannte Zukunftsvertrag wurde von der Ministerpräsidentin unterzeichnet. Damit ist ihre Unterschrift unter dem Vertrag. Es ist ihre Verantwortung, dass Rheinland-Pfalz den Vertrag auch korrekt umsetzt. Und in allen Gesprächssituationen, die es bisher gab, haben wir keine Antworten bekommen. Also haben wir uns an die Ministerpräsidentin als Verantwortliche gewendet.
Was mit dem vom Hochschulministerium errechneten, geschmälerten Etat noch wegfallen würde? Auch Lehrveranstaltungen befürchtet Studienmanager Frings.
Zum Beispiel Sozialwissenschaften mit einem sehr hohen Anteil an Lehre, der direkt aus den Hochschulpakten finanziert wird, aber auch die Fachdidaktiken, die künftigen Lehrerinnen und Lehrern beibringen, wie man ihr Fach im Gymnasium vermittelt. Betrifft aber zum Beispiel auch die psychotherapeutische Beratungsstelle, deren halbes Personal aus diesen Pakten bezahlt wird.
Der AStA der Uni Mainz solidarisiert sich mit der Initiative Zukunftsvertrag und fordert die vollen Mittel ein. Positioniert sich hier die größte Uni im rheinland-pfalzweiten Wettstreit ums Geld? Andreas Frings wehrt ab.
Wenn diese 70 Millionen Bundesmittel und 70 Millionen Landesmittel zusammenkommen, müsste das Geld doch für alle reichen. Also wir verstehen das gar nicht als Verteilungskampf.
An den Schulen in Deutschland kommt es immer wieder zu antisemitischen Anfeindungen. Der Präsident der Kultusministerkonferenz, Alexander Lorz, hat heute nochmal darauf hingewiesen. Der Hass auf Andersdenkende im Netz scheint mittlerweile auch an der Tagesordnung zu sein. In der politischen Landschaft nimmt der Rechtsextremismus zu. Und wer genau hinschaut, der sieht, dass in unserer Gesellschaft die Gräben breiter und tiefer werden. Wenn die politische Kultur also zu wünschen übrig lässt, dann wird der Ruf nach mehr politischer Bildung in Schulen größer. Aber in den Berufsschulen, da führt die politische Bildung bislang ein Stiefmütterchen-Dasein. Auf einer gemeinsamen Tagung der Bundeszentrale für politische Bildung und der Kultusministerkonferenz haben Wissenschaftlerinnen, Berufsschullehrer und Bildungspolitiker debattiert. Meine Kollegin Claudia van Laak war heute dort. Vielleicht als erstes, wie lautet die Bestandsaufnahme der Anwesenden?
Ja, wir haben ja einen grundsätzlichen Lehrermangel an den Berufsschulen und das besondere Problem ist, es fehlen Fachlehrerinnen, Fachlehrer für Sozialkunde, für Politik und Gesellschaftskunde. Die gehen nämlich lieber ans Gymnasium als an die Berufsschule. Und das bedeutet, in vielen Fällen, in den allermeisten Fällen, wird dieses Fach unterrichtet von Lehrerinnen und Lehrern, die dafür gar nicht ausgebildet sind, also fachfremd sind. Und da habe ich mit Rolf Staudt gesprochen. Er ist selber Politiklehrer und Berater für Schulentwicklung in München. Er sagt ganz klar, die Lehrerinnen und Lehrer sind nicht vorbereitet. Sie stehen vor dem Nichts.
Sie wissen nicht, wie sie das machen sollen. Und greifen dann natürlich zurück auf, wie viele Sitze gibt es diesmal im Bundestag oder im Landtag, Dinge, an die sie sich festhalten können oder was sie wissen, was durchschnittlich bei den Abschlussprüfungen gefragt wird. Da suchen sie die richtige Lösung und vermitteln die.
Also es wird nur abfragbares Wissen unterrichtet, so der Vorwurf, aber nicht die gesellschaftlichen Zusammenhänge, die wären ja relevant. Andererseits, das war auch ein Thema auf der Tagung, diese politische Bildung hat oft eine Feuerwehrfunktion. Da war eine Wissenschaftlerin, die hat erzählt, sie hätte einen Anruf bekommen von einem Leiter einer Berufsschule und der sagte, hier in meiner Klasse für die Kfz-Mechatroniker, da sitzen die Berufsschüler und die tragen Anstecker nieder mit den Ökofaschisten, die hetzen gegen Greta Thunberg, sie äußern sich rechtsextrem und da sagte der Schulleiter, können Sie nicht mal vorbeikommen und mit denen ein Seminar machen, so als ob da in ein, zwei Stunden dieses Thema erledigt sei. Also Problem, Feuerwehrfunktion der politischen Bildung.
Das muss noch erkannt werden. Bei der Tagung waren der Deutsche Gewerkschaftsbund und der Bundesverband der Arbeitgeber, also Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter. Sind sich denn beide Seiten einig, was den Wert der politischen Bildung in der Berufsschule angeht?
Nee, sind sie sich nicht. Elke Hanack war da, die Vizechefin des DGB. Die hat also vehement dafür plädiert, die politische Bildung an den Berufsschulen aufzuwerten, zu stärken. Und sie sagt, das ist eben das letzte Mal, dass die Jugendlichen sich mit diesen Themen auseinandersetzen müssen. Wenn die Ausbildung zu Ende ist, die Berufsschule, dann ist es vorbei. Und der DGB sagt deshalb, wir wollen eine Verpflichtung der Lehrerinnen und Lehrer zur Fort- und Weiterbildung. Die Arbeitgeber sind dagegen, nicht weiter verwunderlich. Barbara Dorn war da von der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände. Sie sagt, wir vertrauen unseren Ausbildern, auch den Lehrern an den Berufsschulen. Wir wollen keine Verpflichtung zur Weiterbildung.
Wie ist denn die Position der Kultusminister? Gab es da Äußerungen?
Ja, Alexander Lorz war da aus Hessen. Der CDU-Minister, er leitet ja gerade die Kultusministerkonferenz. Er sieht es ähnlich wie die Arbeitgeber. Keine Weiterbildungspflicht für Lehrerinnen und Lehrer.
Gab es auf der Tagung in irgendeiner Weise Lösungsansätze, Lösungsideen?
Es gab erst einmal höchst unterschiedliche Einschätzungen. Wie wichtig ist denn dieses Thema politische Bildung an Berufsschulen? Und ich fand von Thomas Krüger, dem Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung, da kam ein wirklich dramatischer Appell, den hat er gerichtet auf dieser Konferenz an alle Bildungspolitiker im Land.
Wir haben es mit einer enormen Herausforderung des demokratischen Gemeinwesens zu tun, mit einer fundamentalen Infragestellung der demokratischen Werte. Und wer jetzt nicht den Schuss gehört hat, und wer jetzt nicht sozusagen die Weichen neu stellt, der wird sich in ein paar Jahren die Augen reiben.
Es gab da ein paar kleine Vorschläge. Einer davon, man müsse die Industrie- und Handelskammern mit ins Boot holen. Die sind ja verantwortlich für die Prüfungen. Und in den allermeisten Fällen sind politische und gesellschaftliche Themen nicht prüfungsrelevant. Wenn man das ändern würde, da läge ein Hebel, um die politische Bildung aufzuwerten an den Berufsschulen.
Herzlichen Dank für diese Informationen an meine Kollegin Claudia van Laak, die heute bei einer Tagung zur politischen Bildung in Berufsschulen in Berlin dabei war. Dankeschön.
Campus und Karriere als Podcast. Alle Themen, alle Beiträge aus dem Bildungsmagazin. Im Netz unter deutschlandfunk.de/podcast. Abonnieren, herunterladen, nachhören. deutschlandfunk.de/podcast.
90% aller Firmen in Deutschland sind Familienunternehmen und über die Hälfte aller Arbeitnehmer arbeitet dort und nicht in internationalen Großkonzernen. Die meisten Familienunternehmen sind im ländlichen Raum zu finden, doch in die Provinz wollen immer weniger Fachkräfte, vor allem nicht die aus dem IT-Bereich. Was also tun? Sie beschreiten bei der Suche nach Nachwuchs neue Wege. Julian Nöten hat das beobachtet Ende vergangener Woche beim Karrieretag Familienunternehmen in Rade vorm Wald.
Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und dass Sie sich die Zeit nehmen, sich mit uns auszutauschen.
Gerne, danke für das Gespräch.
Das sind Johanna von Glasenapp und Dr. Jutta Häusler vom Hochtechnologiekonzern Giesecke und Stevrient. Sie lernen sich hier das erste Mal kennen, beim Karrieretag Familienunternehmen in Rade vorm Wald. 52 Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen stellen sich vor. 600 Bewerber und Bewerberinnen aus ganz Deutschland und teilweise auch aus dem Ausland sind eingeladen. Es geht um die Zukunft der Unternehmen, meint Dirk Giersiepen vom Elektrotechnikhersteller Gira, der den Karrieretag ausgerichtet hat. Denn ohne Fachkräfte, speziell im IT-Bereich, geht nichts.
Bei IT kommt alles zusammen im Moment und da wird es langsam schwierig.
Denn Fachkräfte aus dem IT-Bereich werden derzeit überall händeringend gesucht. Deshalb müssen Unternehmen auf dem Land kreativ sein. Erst vor 5 Jahren hatte Gira in Rade vorm Wald für 5 Millionen Euro eine neue Firmenzentrale errichtet. Nun hat sich das Unternehmen dafür entschieden, zusätzlich in Köln einen neuen Standort zu eröffnen. Dort sei es leichter, Programmierer und Softwareentwickler zu rekrutieren und für das Unternehmen fit zu machen.
Ausgangspunkt war ein Gastvortrag, der mich jedenfalls sehr wach gerüttelt hat. Dann haben wir Convidera kennengelernt als unser Digitalisierungspartner und dann hat sich diese Zusammenarbeit und dieses Inkubatormodell, wo eigene Mitarbeiter mit den erfahrenen Spezialisten lernen und so alle 1,5 Jahre dann wirklich Profis daraus hervorgehen. Und so entsteht da langsam ein Standort und in Köln ist es dann doch leichter, junge Leute zu gewinnen, die dort arbeiten möchten, wo sie leben.
Ähnlich zukunftsorientierte Schritte wie das Inkubatormodell bei Gira beschreiten auch andere Familienunternehmen. Viele entscheiden sich für enge Kooperationen mit Hochschulen. Studierende können in Zusammenarbeit mit den Unternehmen ihre Forschungs- oder Abschlussarbeiten schreiben und so bereits erste Kontakte ins Arbeitsleben knüpfen. Ohne Werbung direkt an den Hochschulen, in digitalen Karriereportalen oder auch bei Social Media geht heute nichts mehr. Anders ließen sich offene Stellen nicht besetzen, sagt Marian von Mitschke-Kulande vom Hochtechnologieunternehmen Giesecke und Stevrient.
Also was für uns oder auch für mich persönlich wirklich hilft, ist, dass wir das Unternehmen extrem gedreht haben hinsichtlich öffentlichen Auftritt, hinsichtlich der internen Kommunikation, der Transparenz, nicht in Silos zu denken, sondern auch in der Organisation, im Netzwerk zu denken. Wir haben zum Beispiel Thinktanks zu unterschiedlichen Metathemen ins Leben gerufen, wo man sich bewerben kann, um zusammenzukommen, auch mal ganz andere Dinge machen zu können. Und wenn man darüber redet, in seinem Netzwerk, man durchaus als attraktiver Arbeitgeber dann letztendlich dasteht.
Das ist wichtig, denn sonst haben Familienunternehmen auf dem Land wenig Chancen. Flache Hierarchien und die Möglichkeit, im Unternehmen auch an Entscheidungen beteiligt zu werden, Veränderungen mitzugestalten, das zählt bei vielen Nachwuchskräften. Studien der Stiftung Familienunternehmen, die den Karrieretag organisiert, zeigen dies. Ein weiterer Punkt, den Unternehmen auf dem Land bei Bewerbern machen können, ist ein positives Arbeitsklima. Bei einer Umfrage der Stiftung gaben 81% an, dass sie genau das an Familienunternehmen besonders schätzen. Bewerberin Johanna von Glasenapp gehört dazu. Was ihr besonders gefällt, nach ihrem ersten persönlichen Gespräch mit Giesecke und Stevrient, ist die Unternehmenskultur.
Die Kultur, ganz klar. Ich glaube, die Nachhaltigkeit, die mit der Kultur einhergeht, der Wunsch, mehrere Generationen zu bestehen und nicht von heute auf morgen den großen Erfolg zu bringen, das sind die Themen, die mich da vor allem reizen. Und ich bin einfach ein Mensch, der gerne mit Menschen zusammenarbeitet und da auch eine gute Atmosphäre und gutes Verhältnis zueinander pflegt.
Ähnlich äußern sich auch andere Bewerber beim Karrieretag Familienunternehmen. Wie viele Fachkräfte dabei letztlich rekrutiert werden konnten, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Die Unternehmen mit Sitz im ländlichen Raum lehnen sich jedenfalls ordentlich aus dem Fenster und haben ihrem Personal einiges zu bieten. Viga, ein Unternehmen für Heizungstechnik, fährt Mitarbeiter, die in der Großstadt Köln wohnen bleiben wollen, täglich mit einem Kleinbus zur Firmenzentrale nach Attendorn und nachmittags wieder zurück. Immerhin 90 Kilometer pro Strecke.
Ja, und das war's von Campus und Karriere für heute mit Thekla Jahn. Gleich bei den Kollegen von Corso Kunst und Pop geht es um die Zukunftstechnologie-Dystopie The Feet.